So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bzw. dem zweiten Teil vom Interview mit Robin Christoph. Viel Spaß beim Zuhören. Was würdest du denn sagen, sind so generell im Bildungssystem einfach fundamentale Fehler, die gemacht werden oder auch Dinge, die einfach einem auf dem Weg des Erwachsenwerdens, sage ich jetzt mal, so vorenthalten werden, jetzt auch so im Bereich auf Arbeit, Selbstständigkeit, genau.
Ich habe deinen Podcast angehört mit der Christina. Die hat so anklingen lassen, dass ihr zwei, was das Thema Bildung betrifft, so ein bisschen unterschiedlicher Meinung seid, ne? Kann das sein?
Wie meinst du?
Dass ihr zwei beim Thema Bildung so ein bisschen unterschiedlicher Meinung seid.
Echt? Ich glaube, dachte, wir sind eigentlich gleicher Meinung.
Okay, gut, weil also ich habe da eine ganz eigene Meinung zum Thema Bildung. Ich muss jetzt was Ketzerisches sagen, ich muss was Böses sagen. Tut mir leid. Ich sehe bei Social Media, bin großer Social Media Fan, wie man hört, immer und immer und immer wieder diesen Post, der mich wahnsinnig macht. Wenn jemand schreibt, und schon wieder ein Tag rum, wo ich den Satz des Pythagoras nicht gebraucht habe. Und ich denke mir, das sagt wenig über unser Bildungssystem aus und eine Menge über dich als Persönlichkeit. Weil ich stelle meine steile These in den Raum. Du lernst den Satz des Pythagoras nicht, um Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks berechnen zu können, sondern du lernst den Satz des Pythagoras als ersten Schritt komplexer Problemlösungsstrategien. Wenn du mal drüber nachdenkst, was das ist, der Satz des Pythagoras, das war vor 5000 Jahren ein Riesenproblem. Und dann kam einer und hat gesagt, ist euch mal aufgefallen, dass wenn man bei so einem rechtwinkligen Dreieck Rechtecke ranmalt, dass die Fläche von denen an der kurzen Seite genauso groß ist wie die Fläche unten. Das war ein Riesenschritt in der Menschheitsgeschichte, diese Entdeckung. Und wir müssen es in der Schule nur lernen. Jetzt kommen wir in ein Zeitalter. Ich muss mit großem Schmerz an meine Zeit zurückdenken im Bachelorstudium, als die Maxwell'schen Gleichungen geschult werden. So ein, zwei Podcast-Hörer werden wissen, was das ist. Die Maxwell'schen Gleichungen. Ja, die Maxwell'schen Gleichungen, ich gehe nicht ins Detail, haben mich dazu gebracht, dass ich 14 Tage vor einer Matheprüfung im Studium meine Nacht durch nur geheult habe. Weil es so brutal und kompliziert war. Aber weißt du, was danach passiert ist? 3, 4 Tage später ist endlich der Groschen gefallen und ich hatte es verstanden. Als ich gemerkt habe, dass ich die Maxwell'schen Gleichungen lösen kann, ist in mir was passiert. Dieser Glaube an dich selbst. Du bist jemand, der zum Beispiel ins Fitnessstudio geht. Wenn ich zu dir sage, wie damals mein CrossFit-Coach mal zu mir gesagt hat, zum Aufwärmen machen wir 100 Kniebeugen, 50 Liegestützen und 200 Sit-Ups. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, ich bin mir sicher, ich kann gar keine 200 Sit-Ups. Dann hat er mich 200 Sit-Ups machen lassen. Das hat zwar 20 Minuten gedauert, aber er hat es machen lassen. Ich war danach komplett platt, aber er hat mich durchziehen lassen. Weißt du, worüber ich nie wieder gezweifelt habe? Ob ich 200 Sit-Ups kann. So, das heißt, wenn wir jetzt in die Schule zurückgehen und sagen, ich verstehe nicht, warum ich den Satz des Pythagoras lernen muss, ich werde das in meinem Leben nie wieder brauchen, dann kommt von denselben Leuten im nächsten Atemzug, ich habe nie gelernt, wie man eine Steuererklärung macht. Und ich denke,
Ah, okay,
ja.
Ich verstehe den Punkt.
Okay, also du hast nie gelernt, wie man eine Steuererklärung macht. Wie oft in deinem Leben machst du eine Steuererklärung? Einmal pro Jahr? Das wäre oft. Ich wette, so die ersten 5 Jahre deines Berufslebens machst du gar keine. Und irgendwann machst du dann mal eine, so langsam. Bis dann irgendein Cousin, deine Mutter oder dein Sohn sagt, ich kann das übrigens besser, weil ich habe nämlich eine App dafür. Und dann machst du nie wieder eine Steuererklärung. Kein Mensch beschwert sich darüber, dass wir in der Schule nicht lernen zu kochen. Sorry, aber kochen brauchst du dreimal am Tag. Und du willst lernen, wie man eine Steuererklärung macht?
Also meinst du, es geht eher einfach um die eigene Verantwortung, wenn man etwas halt wissen will, sich halt eigenständig darin weiterzubilden?
Ich weiß, also Beispiel, wenn du eine Steuer, also eine Steuererklärung machen, das kannst du nicht wirklich beibringen, weil deine Steuererklärung, Chiara, sieht vollständig anders aus als meine Steuererklärung, als die Steuererklärung meines Stiefvaters, als die Steuererklärung meiner kleinen Schwester. Es gibt nicht die Steuererklärung, sondern das ist ein hochgradig individuelles Thema, mit dem man sich eigenständig auseinandersetzen muss. Oder mein Tipp, lass es bleiben. Lass es bleiben. Ich könnte nämlich, also Clara, kannst du selber Winterreifen draufziehen auf
Nö.
dein Auto? Wäre das nicht sinnvoller? Das machst du zwei, also Reifenwechsel machst du zweimal im Jahr. Wozu brauchst du das Wissen über eine Steuererklärung, die sich übrigens im Jahr 2024 anders verhält als 25, 26, 32, 48? Das Thema Reifenwechsel bleibt annähernd gleich. Und du brauchst es zweimal im Jahr. Lern das. Okay, und für alles andere, wenn du einen Kreuzbandriss hast, geh bitte zum Orthopäden. Und wenn du ein Steuerproblem hast, geh bitte zum Steuerberater. Und wenn du einer Straftat bezichtigt wirst, geh bitte zum Rechtsanwalt. Dafür gibt es Leute. Wenn du Steuerberater werden willst, lern, wie man eine Steuererklärung macht. Und zwar nicht nur für dich, sondern für jeden anderen möglichen Fall. Aber
Magst du das vielleicht jetzt so
ansonsten,
als Kernsatz mal kurz zusammenfassen?
die Schule hat die Aufgabe, dich mit einem gewissen Allgemeinwissen zu versorgen und dir Problemlösungsstrategien an die Hand zu geben. Verantwortlich für das, was du lernst, bist du aber selber.
Dem stimme ich
Und
zu.
wenn du Dinge hast, die du dreimal am Tag brauchst, die dir Geld sparen, die dich im Leben voranbringen, die ein Hobby werden können, lerne die. Und guck nach Prioritäten, was du wirklich wissen musst. Ich bin in der Ausbildung von neuen Geschäftspartnern bei der Valonik AG. Das heißt, ich bilde bei uns die neuen Leute aus. Ich brauche mit denen nicht über das Thema Rentenfaktoren oder Sharpe Ratio oder sonst welchen hochgradigen Zeug quatschen, wenn die bei der Aufgabe, wie viel ist ein Siebzehntel in Prozent, die Augen rollen und weglaufen. Das sind Menschen, die keine komplexen Problemlösungsstrategien in ihrem Leben gelernt oder gebraucht haben. Das ist wichtig. Also keine Angst mehr zu haben vor Herausforderungen und das, was man dann im Einzelnen lernen möchte, sich selbst irgendwo beizubringen, weil man die Fähigkeiten hat, schwierige Probleme zu lösen. Das
Ja,
muss der
dem
Schlüssel
stimme
sein.
ich zu. Ich habe auch mittlerweile gemerkt, ich war nie jemand, der generell viel gelernt hat, weil ich einfach Dinge meistens halt sehr schnell im Grundverständnis hatte und dementsprechend dann nicht mehr viel extra dazulernen musste. Und jetzt beim Studium habe ich aber gemerkt, so komme ich einfach vom Stoff und Mengen zu ein bisschen an meine Grenzen und habe umgedacht oder mich gerade einer neuen Lerntechnik versucht oder mehr oder minder mache ich gerade. Dass wir oft vergessen, das ist mir auch nie so wirklich bewusst gewesen, wir lernen immer Dinge und auswendig und machen sie 10-mal und sowas und haben immer bestimmte Sachen, wo wir immer nicht weiterkommen. Und wir versuchen immer das Problem zu lösen oder uns das halt noch mehr einzubläuen, aber wir verstehen oft nicht, was denn unser Grundproblem ist oder wie die einzelnen Dinge denn im Gesamtkonzept zusammenhängen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel. Ich habe am Anfang meine Kapitel vom Skript immer durchgelesen, markiert, rausgeschrieben, linear. Und dann war ich beim dritten Kapitel und wusste nicht mehr, was im ersten Kapitel eigentlich dran kam. Und ja, mache mir jetzt zum Beispiel immer so Chunk Maps, also einfach wie gehört der einzelne Punkt ins Gesamtkonzept, einfach vom Groben immer mehr in die Tiefe zu gehen oder auch dieses Beispiel, wo du gesagt hast, natürlich ist die Schule wichtig und dem stimme ich auch zu. Ich bin eher der Meinung, dass einfach die Art und Weise, wie Dinge vermittelt werden, das einfach da hapert. Ich meine, das kann man nicht so übergreifend lösen, liegt einfach an Lehrern, liegt an Schülern. Jeder Mensch ist individuell und deswegen, ich kann das auch, man kann das auch gar nicht so in die Hand der Schule komplett legen, weil ja auch immer eine Eigenverantwortung darin liegt. Ich habe dann auch bestimmte Fächer gehabt, wo ich dann habe, okay, Da ist mein Fokus. Die anderen Fächer will ich einfach bestehen. Ist ja jeder Mensch individuell. Deswegen bin ich ja auch schon, ja, das war ja damals zufällig, früh so in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, was witzigerweise jetzt auch ein Aspekt meines Studiums ist. Und da habe ich ja auch frühzeitig so in mich investiert. Aber das war ja auch meine Entscheidung. Bei mir kommt ja oft zu der Punkt, hey Chiara, das Geld, was du verdienst, hättest du es mal irgendwo angelegt oder gespart, könntest du das und das machen? Ist ja das Gleiche wie, ich kaufe mir jeden Monat einen Kaffee bei Starbucks. Was könnte ich stattdessen machen? Es ist halt die Entscheidung der einzelnen Person. Okay, für was ist es mir wert, Geld ja auszugeben oder zu investieren? Ich sehe halt meine Persönlichkeitsentwicklung als Investment. Das ist nichts, wo ich sage, okay, ich gehe halbes Jahr irgendwie zum Vertriebstrainer und dann sind meine Umsätze verdreifacht oder vervierfacht. Das sind einfach halt innere Prozesse und das ist mir auch wert, das Geld, was ich halt investiere, dafür zu investieren, anstatt irgendwie ein Wochenende auf Wellness zu gehen, weil ich halt merke, wie es mich einfach innerlich weiterbringt. Und da auch zu sagen, okay, für das bisschen Gerede verdienen die jetzt so und so viel Geld. Ich sage jetzt mal, der Finanzberater, der Mentor, der Coach, also wenn es gute sind, ich sage nur der Fokus auf gute, wenn sie ihr Geld wert sind, weil die Leute haben ja auch hinter den Kulissen, wenn du jetzt, keine Ahnung, 10 Klienten, 10 Mentees hast, du musst dich ja in jedes individuelle Schicksal oder jede individuelle Finanzsituation immer wieder neu eindenken. Und es erfordert ja auch eine gewisse Kompetenz, die du sowohl als Mentor oder jetzt als Finanzdienstleister ja auch vorher investiert hast in Bildung, Bachelor, Master, andere Weiterbildungen und sowas. Und es ist, glaube ich, dieses die Spitze vom Eisberg-Prinzip, dass die Leute immer nur die Spitze sehen von Erfolg oder Misserfolg, aber nie, was denn da eigentlich alles zugrunde liegt und wie viel die Person, die das vielleicht lehrt, auch schon vorher in sich persönlich investiert hat.
Richtig, richtig. Du hast zwei extrem wichtige Punkte genannt. Nummer eins, was für ein Lerntyp bin ich eigentlich? Das ist eine so wichtige Frage, dass ich traurig bin, dass die in der Schule gar nicht, meiner Erfahrung nach, sondern eher in der Eigenverantwortung dann mal entdeckt wird. Folgendes, wie viele Menschen, die du kennst, sagen, dass sie in der Schule nicht erfolgreich waren oder weniger erfolgreich, als sie sich gewünscht haben, die einen Masterabschluss haben.
Kann ich jetzt nicht sagen. Also habe
Also
ich.
mich
Okay,
zum
du.
Beispiel. Mich kennst du, mich kennst du. Weißt du, wann ich begriffen habe, was für ein Lerntyp ich bin? Im vierten Semester Bachelor. Soweit schaffen es die meisten nicht mal annähernd. Also schon allein mit Lernschwierigkeiten ein Abitur zu machen, ist unglaublich kompliziert. Und weißt du warum? Weil mir eingeredet wurde, ich solle dieses Buch lesen, damit ich das Thema verstehe. Jetzt ist das Problem, ich bin kein Lerntyp, der durch Lesen lernt. Das ist, für die Schule ist das Kacke. Kann man gar nicht anders formulieren. Sondern was ich machen muss, um ein Thema wirklich vollständig zu begreifen, ist, ich muss Übungsaufgaben machen. Okay? Und Fehler. Das hat mir niemand gesagt. Niemand hat mir diese Möglichkeit überhaupt eröffnet. Es hieß die ganze Zeit, nee, hier ist das Buch, lies das, mach dir Fähnchen rein, schreib Zusammenfassungen, das ganze Zeug, was man typischerweise serviert bekommt. Und das hat nicht funktioniert. Das lag daran, dass meine Lernstrategie Nummer eins mit einer Erfolgsquote von gut 80% ist, gibt es eine Übungsaufgabe? Ja, leg sie mir hin. Ich muss sie 15 Mal verkacken. Beim 16. Mal habe ich sie kapiert. Und dann bin ich besser vorbereitet, als wenn ich das Buch auswendig gelernt hätte. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei, die Frage wollte ich dir die ganze Zeit schon stellen. Ich weiß, dass die Antwort mindestens eins lautet, weil ich weiß, dass du von Christian Bischoff beeinflusst wurdest, positiv beeinflusst wurdest. Unter allen Lehrern in deinem Leben, beginnend mit einer Vorschule, wenn du dort warst, über die Grundschule hinaus, über sämtliche Schullaufbahnen, die du hattest, plus sämtliche Coachings und Mentorings, plus Studium jetzt. Wie viele dieser Lehrer, die du je gesehen hast, haben dein Leben maßgeblich positiv beeinflusst? Also ich kann es dir mal bei mir sagen, ich habe gut 100 Lehrer in meinem Leben gehabt. Das reicht wahrscheinlich vorne und hinten nicht. Die Antwort lautet 2.
Also maßgeblich kann ich sagen, außerschulisch 2, innerschulisch würde ich jetzt mal sagen 3, eine Lehrerin auf der Montessori-Schule, die einfach auch privat sehr unterstützend war. Und dann auch einen Lehrer, den ich nie vergessen werde, am Gymnasium in der Einführungsklasse. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie rauskommt. Ich sage jetzt auch keinen Namen, aber wenn man es hört, dann wird man schon wissen, wer es war. Und zwar ist der Lehrer dafür bekannt, dass er die normalen Gymnasiasten, die immer schon da waren, nicht so besonders, ja, mag. Und aber immer ein Händchen für die Einführungsschüler hat, die quasi sich später bewusst entschieden haben mit 16, okay, ich will aufs Gymnasium. Und der Mann hat es geschafft, dir wirklich jeder, also der war unser Klassenleiter und Mathelehrer. Ich habe Mathe noch nie in der Tiefe so sehr verstanden wie bei diesem Lehrer, weil wirklich er konnte es auf Deutsch gesagt jedem Deppen erklären und er hat auch so lange erklärt, bis der letzte Vollpfosten es verstanden hat, weil er sich die Zeit genommen hat, dir zu erklären oder auch wie du vorhin gesagt hast mit dem Schulsystem. Es geht nicht um den Satz des Pythagoras, sondern es geht darum, halt Problemlösungen zu lernen und er hat uns halt immer vermittelt, okay. Das ist die Basis dieser Rechenanwendung, die du für das und das benutzen kannst. Dafür brauchst du dir, das ist die Grundlage. Und er konnte das auch einfach super erklären und er konnte dir einfach auch ein Verständnis für die Welt mitgeben. Und meine zwei Hauptcoaches, beziehungsweise jetzt meine Mentorin, haben mich einfach persönlich sehr geprägt. Das erste Seminar insofern, dass ich einfach gesagt habe, okay, es gibt irgendwie mehr von der Welt oder von mir, was ich noch gar nicht kenne. Das will ich herausfinden, das will ich über mich herausfinden. Da so diesen Einstieg in diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu finden. Und da gibt es ja auch wirklich Theorien, muss ich auch gerade lernen, kann ich den Namen noch nicht sagen. Dass es ja wirklich Ansichten gibt, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat zur Selbstverwirklichung. Es liegt halt an einem selber. Und meine jetzige Mentorin, die einfach mich an jedem Punkt, sei er noch so dramatisch, einfach abholen kann und sich auch die Zeit nimmt. Da gibt es kein, okay, meine Zeiten sind von früh um 9 bis nachmittags um 4 und danach antworte ich keine Nachrichten mehr. Die antwortet bei mir auch um 11. Und irgendwann werde ich sagen, was ich in den letzten 2 Jahren persönlich an eigenem Geld investiert habe, jetzt noch nicht. Aber ich stehe dazu und das Geld ist einfach wert, weil das Menschen sind. Man sagt, okay, du machst da ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen Coaching, ein bisschen Mentoring, aber die Leute verstehen nicht, an welchen inneren Punkten mit Traumata mich das abgeholt hat, was in Jahrzehnten vorher kein einziger Arzt erkannt hat. Ja, Punkt.
Punkt, die
Oder auch zum Beispiel
Botschaft.
das Praktikum bei dir, wir haben immer zum Beispiel ausführlich die Feedback, diese Wochenbögen mussten wir immer ausfüllen. Und dein Feedback, bis heute ist mir das eingebläut gewesen, haben wir, glaube ich, am ersten Mal besprochen, dieses Fokus aufs Wesentliche. Du hast mich am Anfang immer viele Recherchen machen lassen und ich wusste nicht so, okay, wo ist denn jetzt der Kern, was ist weniger wichtig, was ist mehr wichtig? Und dann irgendwann hast du geschrieben bei der Besprechung so, Fokus auf das Wesentliche, der Kern des Themas. Und das zum Beispiel heute bei meiner Podcast-Arbeit hilft mir das super, weil ich würde von mir behaupten, ich schaffe es sehr gut, aus einem einstündigen Gespräch die Kern 30 Sekunden für einen Teaser herauszufinden, die nicht zu
Sehr
viel,
gut.
aber auch nicht zu wenig verraten. Und viele Dinge im Leben denken wir, brauchen wir gar nicht. Und dann irgendwann denkt man sich so, boah, das war aber dafür eigentlich essentiell oder hat mir super viel weitergeholfen.
Das ist nämlich eine extrem komplexe Fähigkeit auch, dass man das Wesentliche aus einer Sache herauspicken kann. Ich habe da mal eine tolle Definition gehört von Vera Birkenbiel, die Coachin aus den 90er Jahren.
Ja.
Die hat mal gesagt, das Wesentliche in einer Information sagt dir etwas über das Wesen der Sache.
Genau, das hast du gesagt, ja.
Und das ist, wenn man sich das vor Augen führt, also dann wird es übrigens sehr, sehr schwierig, Nachrichten zu lesen und zu schauen, weil die fokussieren sich häufig nicht auf das Wesentliche. Eine Botschaft, die ich habe an junge Menschen, die den Beruf des Lehrers anstreben. Wenn ich aus über 100 Lehrern zwei habe, die mich wesentlich geprägt haben, dann habe ich eine Aufforderung an dich, wenn du im Begriff bist, Lehramt zu studieren. Sei dieser Lehrer. Und ich wette, du sagst jetzt, das stimmt. Der wesentliche, haha, Unterschied zwischen diesen zwei Lehrern in meiner Karriere und den Hunderten, die ich nicht aufzähle, ist die Leidenschaft, die Passion, die die für dieses Thema hatten. Weil dein Mathelehrer, von dem du gerade eben gesprochen hast, der hat sich nicht bemühen müssen, einem Schüler, der in Mathe seine Herausforderungen hatte, mehr, also das so beizubringen, dass er es versteht, sondern das war die eigene Begeisterung für das Thema,
Ja.
die ihn angezündet hat und die ihn dazu geführt hat, zu sagen, das kann jeder kapieren. Ich muss es nur richtig rüberbringen. Und es lohnt sich, dass ich die Investition tätige in diese Arbeit, weil ich selber begeistert bin, wenn dann bei jemandem der Groschen fällt und wenn man richtig sehen kann, ah, jetzt habe ich es. Jetzt verstehe ich, was der will. Und das ist extrem wichtig in der Bildung, und im Bereich des Lehrens, egal wo du hin willst, mit deiner Mission, die du hast.
Ich finde, da ist ein essentieller Punkt einfach dieses, Lehrer sind mir immer dann sehr positiv im Gedächtnis geblieben, wenn man sich einfach als Schüler gesehen gefühlt hat und die Lehrer einfach auch Verständnis dafür hatten, okay, wenn das Fach jetzt nicht das Nonplusultra für die Person ist und es auch akzeptiert haben und aber auch individuell so für den Schüler ja mehr oder minder da waren und nicht auf diese verurteilende Schiene gegangen sind, sondern immer halt dem Schüler geholfen haben. Da war zum Beispiel auch der Deutschlehrer wirklich maßgeblich. Ich habe Deutsch, Erörterung war immer mein Albtraum. In 3 Jahren, 3 verschiedenen Schulen habe ich es immer eigentlich gehasst, weil ich nie den Kern bzw. das Wesen dieser Anforderung verstanden habe. Und er hat es aber dann geschafft, mir anhand meines eigenen Schreibstils zu zeigen, wo sind meine Schwächen und wo ist der Drehpunkt, damit es eine Note besser beispielsweise wird, weil ich nie den Knackpunkt vorher verstanden habe. Die Lehrer vorher haben immer dann, keine Ahnung, eine Musterlösung gegeben, wie sie es denn gerne hätten, aber haben es nicht geschafft, mir meine eigenen Fehler aufzuzeigen.
Und das wäre aber wichtig. Das wäre
Ja.
aber wichtig, weil das ist genau das. Das genau das ging mir übrigens genauso. Deutschunterricht, Gedichtinterpretation. Ich habe es ja schon gesagt, wenn du kein leselernstarker Typ bist, dann ist eine Gedichtinterpretation der Horror für dich. Weil ich lese, was ich lese. Und wenn es dann heißt, interpretier das mal, dann schreibe ich im Prinzip das Gedicht nochmal neu ab. Von daher, das war auch nie wirklich mein Ding. Muss man auch einfach dann mehr oder weniger mal abhaken und sagen, okay, das wird nichts mit mir und Gedichtinterpretationen. Ich kümmere mich stattdessen um das, was ich wirklich gut kann. Und bei mir war beispielsweise immer Mathe und Physik. Das sind übrigens meine zwei Lieblingslehrerinnen auch gewesen, die sind dafür verantwortlich. Die Frau Krapf in der Realschule in Wertheim und die Frau Löffler in der Realschule in Wertheim. Danke nochmal dafür. Die haben mit ihrem Feuer und ihrer Begeisterung für das Thema mich dermaßen angezündet. Ich bin bis heute nicht davon weg. Ich denke bis heute, dass Mathe pure Magie ist. Ich denke bis heute, dass Physik das Aufregendste ist, was es auf der Welt gibt. Da darf man gerne anderer Meinung sein, aber vielleicht mal einen Abend mit mir verbringen mit einer Flasche Wein und man ändert seine Meinung.
Ich glaube, wir sind jetzt mit den Fragen an sich so durch. Was sind denn so deine Top 3 Tipps jetzt, also nicht nur für junge Menschen, einfach generell so in dem Bereich persönliche Weiterbildung, Finanzbildung, Investment, Vermögensaufbau? Ach, noch eine Frage habe ich dann am Schluss, oder wir machen die kurz vorab. Ist mir am Anfang schon eingefallen, habe ich nicht aufgeschrieben und wieder vergessen, jetzt wieder eingefallen. Dieser Aspekt Selbstständigkeit im Vergleich zu Angestelltenverhältnis. Also du warst ja mal angestellt, jetzt bist du selbstständig. Was braucht es auch so, um eine Selbstständigkeit ja ausführen zu können? Gibt es da Pauschalisierungen? Also ich bin ja auch der Meinung, oder habe ich ja mit der Christina auch ganz oft durchgesprochen, es muss ja nicht jeder selbstständig sein. Viele fühlen sich ja auch im Angestelltenverhältnis super wohl. Was ist da einfach auch zu beachten? Weil es ist ja oft immer so, Selbstständigkeit, boah, der, keine Ahnung, hat voll das geile Leben, kann von überall aus arbeiten. Aber da steckt ja auch wieder mehr dahinter.
Ich kann mich da auch nicht festlegen, wirklich mich durchringen, auch um zu sagen, das ist das Richtige. Soweit würde ich nie im Leben gehen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung Folgendes sagen. Ich hatte als Ingenieur einen Beruf, den würden 80 bis 85% der Bevölkerung sofort mit mir tauschen, weil das ein geiler Job war. Ich hatte eine extrem hohe Verantwortung und gleichzeitig eine super Sicherheit bei einem Mordsgehalt. Ich hätte diesen Beruf den Rest meines Lebens ausüben können, hätte mir mit Sicherheit irgendwann mal einen Porsche leisten können und so weiter und so fort. Es gab wenig Grund zur Beschwerde. Ich hatte nur ein riesiges Problem in dem Angestelltenverhältnis und das ist überall gleich. Ich wurde auf Teufel komm raus klein gehalten. Und das hat mich so gestört. Also ich saß an meinem Schreibtisch, hatte die Verantwortung für ein Team bestehend aus 5 Personen, die alle älter waren und erfahrener als ich, habe nachweislich die besten Arbeitsergebnisse im ganzen Team abgeliefert und befördert wurden die, die schon länger da waren. Und das machst du mit einem jungen Verstand, mit einem aufstrebenden jungen Menschen einmal, zweimal oder dreimal und dann ist er gebrochen. Und als es das zweite oder dritte Mal passiert ist, war es bei mir vorbei. Da habe ich gesagt, ich muss definitiv was anderes machen. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt von der Firma X zur Firma Y wechsle, mit denselben Strukturen, dann wird sich da niemals was ändern. Und dann bin ich damals, habe ich jemanden kennengelernt, den Vorstand unserer Firma. Und der hat mich zu sich hereinbestellt und hat mir erklärt, was diese Firma, was die Valonic AG eben im Moment leistet und wo sie hin will. Und ich habe ihn angelächelt und habe gesagt, die Idee finde ich toll, ich wünsche euch auch viel Erfolg, aber das ist für mich, glaube ich, nichts. Und dann sagte er zu mir, ich verspreche dir, du kannst hier machen, was du willst. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, weißt du, was du dir gerade einkaufst? Dann sagte er, ja, ich weiß, was ich mir einkaufe, ich weiß, wer du bist. So, und heute trage ich enorm große Verantwortung hier. Ich bin als Berater tätig, nicht nur für Finanzprodukte für meine Mandanten, sondern auch für die Valonic AG als Berater tätig. Ich stehe im Organigramm der Valonic AG, habe da also einiges an Verantwortung auf meiner Schulter, aber ich entscheide, wie viel, wann und was ich arbeite. Ich entscheide sogar, wie viel ich verdiene. Und das ist jetzt der Nachteil der Selbstständigkeit. Egal, was du für ein Business gründen möchtest, egal an wen du dich anheften möchtest, um selbstständig zu sein. 80% deiner Tätigkeit ist Akquise, sprich Kundengewinnung. Egal, was du machst. Mir völlig wurscht, ob du Schuhe verkaufst, ob du einen Shop bei Amazon aufmachst, ob du eine Kfz-Werkstatt machst, ob du Handys reparierst. Ist mir völlig egal. 80% deiner Tätigkeit ist Kundenakquise. Und in China gibt es dieses Sprichwort, wenn du nicht lächeln kannst, mach keinen Laden auf. Okay? Du musst mit Menschen umgehen können, du musst Menschen begeistern können. Am besten geeignet ist die Selbstständigkeit für Leute, die auf einer Party nicht in Ruhe gelassen werden. Weil ständig jemand mit ihnen was besprechen will und irgendwie reden will. Das sind die, die am besten geeignet sind für eine Selbstständigkeit. So, also, wir können sie gerne beim Namen nennen, das sind Menschenmagneten, Menschenfänger. Die sind am besten geeignet, weil die haben nämlich kein Problem, Kunden zu finden und Mitarbeiter zu finden. Und das sind die zwei größten Herausforderungen im Business. Im Buch, wer gerne liest, wie gesagt, ich zähle nicht dazu, aber ein Buch kann ich definitiv empfehlen von Jim Collins, Der Weg zu den Besten. Steht ein Satz drin, der alles erklärt. Erst wer, dann was? Sprich, du brauchst keine brillante Idee, um dich selbstständig zu machen. Mein kleiner Bruder und ich haben das jetzt letztes Wochenende, wo ich mir die Erkältung eingefangen habe, die man vielleicht hört, besprochen. Der überlegt, sich selbstständig zu machen als Kfz-Meister. Der wäre sogar geeignet für eine Selbstständigkeit. Nur denkt er, er braucht erst eine brillante Idee, was er tun möchte. Und dann will er sich selbstständig machen. Das ist falsch rum. Hast du jemanden, mit dem du dich gerne selbstständig machen willst? Nächste Frage. Brauchst du eigentlich jemanden, mit dem du dich selbstständig machen willst? Und wenn du sagst, nein, 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 ich bin genug, ich bin ein Typ, der selbstständig ist, dann brauchst du dir fürs Gründen keine Probleme machen, die Ideen kommen schon. Spätestens, wenn das Konto 60.000 Euro im Minus ist.
Also
Dann
quasi dieses Fang an,
kommen
bevor
schon
du
deine
bereit
Ideen.
bist.
Korrekt. Korrekt. Also, wenn du dich selbstständig machst und, oder, nein, halt. Wenn du über die Straße läufst und du siehst jemanden mit einem supergeilen Auto, in einem tollen Anzug, mit schicken Schuhen und sagst, oh, das ist der Selbstständige, der verdient so viel Kohle, bla, 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 bla. Du hast keine Ahnung, durch was für eine Hölle der unter Umständen gehen musste, um dahin zu kommen, wo er heute ist, was der für schlaflose Nächte hinter sich hatte. Denn Selbstständigkeit kann unter Umständen ein gewaltiges Risiko sein, ein gewaltiges finanzielles Risiko sein. Und wenn du dazu neigst, dass Menschen, dass du lieber auf der Couch sitzt, als dich mit Menschen zu unterhalten, uah, dann wird es gefährlich. Das ist mein Tipp. Wenn du sagst, hey, niemand kann so schnell sich in ein System reinhacken, niemand kann so schnell ein SAP-Problem lösen, niemand kann so schnell ein Programm schreiben oder eine App schreiben wie ich, lass dich anstellen und für jeden Monat eine neue Gehaltsverhandlung. Aber wenn du sagst, ich brauche den Umgang mit Leuten und ich bin ein toller Menschengewinner und sowas, dann ist Selbstständigkeit vielleicht eine gute Idee.
Okay, jetzt zu den drei Tipps oder drei Top-Tipps für Weiterbildung oder generell seine Erkenntnisse aus deinem Leben gerne jetzt hat teilen.
Du hattest noch eine Frage, hattest du, glaube ich, von vornherein, nämlich welche Versicherungen nötig sind, kann das sein?
Ja, ich habe ein bisschen den Fragenkatalog jetzt weggelassen, weil es irgendwie ein bisschen anders ergeben hat. Was habe ich da? Da die Kompetenz verbessern
Hm.
und
Pass auf, die Antwort auf die Frage, welche Versicherungen braucht man ganz dringend, ist schnell abgehandelt. A, es ist hochgradig individuell. B, ganz einfache Regel. Was du finanziell nicht ersetzen kannst, musst du versichern. Das ist die einzige Regel, die gilt. Okay. Da fällt zum Beispiel darunter, eine Berufsunfähigkeitsversicherung halte ich für extremst wichtig. Denn das, was du pro Monat netto verdienst, mal 12, ist das, was du pro Jahr verdienst, mal die Anzahl der Jahre bis zur Rente. Egal, was da für eine Zahl rauskommt, die ist gigantisch. Wenn du das nicht zufällig irgendwo in der Kaffeekasse liegen hast, brauchst du eine Versicherung. Weil etwas passiert ist sehr, sehr schnell, sei das Krankheit oder Unfall. Du kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben. Wenn du keinen Bock hast auf Bürgergeld, dann lass bitte versichern. Im Übrigen, das ist nicht so teuer, wie man manchmal glaubt. Ansonsten, wenn du ein Haus kaufst und du kannst das Haus nicht nochmal bezahlen, Wohngebäudeversicherung, das ist alles simpel. Wenn du allerdings eine Rechtsschutzversicherung und bezahlst seit 35 Jahren und du hast keine Ahnung, ob du die jemals brauchen wirst und wie du sie je brauchen wirst, kann man nochmal eine Rechnung aufstellen, ob sich das wirklich lohnt und keine Ahnung was. Ich rede aber mit Sicherheit niemandem eine Versicherung aus, die einen nachts ruhig schlafen lässt. Also ich bin kein Riesenfan von Hausratversicherungen zum Beispiel. Wenn du aber ein E-Bike draußen in der Garage stehen hast, brauchst du die. Okay? Weil wenn das E-Bike geklaut wird, ist echt bitter. Genau sowas. Was war das andere? Die Top-Learnings meines Lebens?
ja, generell, was du einfach jetzt mitnehmen kannst, was es zu beachten gibt, wie man frühzeitig so ein bisschen da sich schlau machen kann.
Ja, also wenn du eine gute Möglichkeit gefunden hast, die dir Spaß macht, wo du dich in dem Bereich weiterbilden kannst, dann verfolg die, auch wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Gefühl hast, dass das bestimmt irgendwie besser geht, sich da weiterzubilden. Also so nach dem Motto, ich habe mal angefangen zu googeln und bin da irgendwie nicht so richtig weitergekommen. Ja, manchmal ist es vielleicht ganz gut, mal ein Vierteljahr Pause zu machen und ein bisschen Erfahrung zu sammeln. und dann wieder einzusteigen in das Thema Weiterbildung, weil das ist, du darfst nicht von dir selbst, noch ein Sprichwort aus Amerika, schwimmen lernst du im Winter, Schlittschuhlaufen im Sommer. Das soll ein Hinweis darauf sein, dass Pausen wichtig sind. Okay, bis dein Geist, dein Körper und dein Gehirn sich an das Gelernte gewöhnt haben, kann durchaus ganz schön viel Zeit vergehen. Deswegen mach dir keinen Stress, was das Thema Finanzbildung betrifft. Wenn ein Thema auf dich zukommt, wo du sagst, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich damit umgehen soll, dann steig erst mal kurz ein in das Thema und du wirst sehr schnell ein Gefühl dafür entwickeln, lohnt sich's da dran zu bleiben oder hole ich mir dafür einen Experten? Und du hast genügend Prüfungsphasen in deinem Leben gesehen und ich wette, deine Podcast-Hörer auch, wenn du unter Druck bist, wird das extrem schwierig. Extrem schwierig. Du lernst am besten, wenn du auf der Terrasse bei einem Wetter wie am Samstag mal ein kleines Nickerchen mit einbauen kannst. Und dann macht es plötzlich auch Spaß, was zu lernen. Und dann hast du auch einfach viel mehr Erfolg in dem, was du verfolgst. Aber nochmal, nicht versuchen, nur weil man nicht weiß, bei welchem Anbieter man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen soll, eine Doktorarbeit draus zu machen. Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht wert. Dafür gibt es Leute, die das machen. Und sage ich jedem meiner Mandanten, erst wer, dann was. Sprich, wenn du dir einen Berater suchst und du findest, das ist kein sympathischer Mensch, dann such dir den nächsten Berater. Genau wie bei Ärzten, genau wie bei dem Typ, der deine Reifen wechselt. Such dir jemanden, mit dem du gut kannst und dann wird er dir auch sagen, pass auf, du kriegst so viel, ich krieg so viel, Deal oder No Deal. Ja, das wären so die Messages. Setz dich nicht zu sehr unter Druck und finde den Weg, wie du am besten lernst. Und bleib dran.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Podcasts. Genau, jetzt habe ich kurz mal selber meinen eigenen Faden verloren. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerne auch noch mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr mir gerne direkt schreiben. Könnt auch bei Spotify, habe ich sogar gesehen, direkt auf die Folge unten reagieren. Die Folge, denke ich, kommt wieder in zwei Parts. Und euch noch einen schönen Tag. Gerne mir folgen, den Podcast abonnieren und bewerten. Und noch ein Schlusswort von dir. Tschüss.
Nö. Macht's gut.